Die Radio Wissen. Update.
Trauer, Fassungslosigkeit und die Frage, wie konnte das passieren? Die Anschläge in Brüssel gestern sind auch heute unser Thema im Update. Ich bin Ann-Kathrin Horn.
Update.
Mindestens 31 Tote, mehr als 270 Verletzte, darunter auch Deutsche. Das ist die Bilanz der Anschläge gestern in Brüssel. Die Zahl der Toten könnte weiter steigen, weil viele der Verletzten noch in Lebensgefahr sind. Die belgischen Behörden haben heute erste Informationen zu den Attentätern bekannt gegeben. Klar ist, zwei der Attentäter waren Brüder, Khalid und Ibrahim El-Bakrawi, 27 und 29 Jahre alt, beide in Belgien geboren. Sie waren der Polizei schon länger bekannt, aber nicht, weil von ihnen eine Terrorgefahr ausging. Der jüngere der Brüder sprengte sich in der U-Bahn-Station Malbec im EU-Viertel in die Luft, der ältere Bruder am Flughafen. Dort war er nicht allein, er hatte mit zwei anderen Männern ein Taxi dorthin genommen. Der eine sprengte sich ebenfalls in die Luft, wer er war, wissen die Behörden nicht. Der dritte mutmaßliche Terrorist vom Flughafen starb nicht. Nach ihm wird gerade gesucht, sagt die Staatsanwaltschaft.
Der dritte Verdächtige, der eine helle Jacke trug und einen Hut, ist auf der Flucht. Er hatte eine große Tasche am Flughafen abgestellt und ist vor der ersten Explosion weggelaufen. Diese Tasche enthielt die größte Menge an Sprengstoff.
Die Tasche wurde von Sicherheitskräften entschärft. Medien melden, dass es sich bei dem Gesuchten um einen Syrien-Rückkehrer handelt, nach dem schon länger gefahndet wird und der auch etwas mit den Anschlägen in Paris zu tun haben soll. Klar ist, das waren keine Einzeltäter, das war eine organisierte Gruppe mit einer Verbindung zu den Anschlägen in Paris. Wie kann es sein, dass die belgischen Behörden die Attentate nicht rechtzeitig verhindert haben? Immerhin wussten sie, dass es in Brüssel viele Terrorverdächtige gibt. Der belgische Innenminister Yann Jambon war schon letzten November, noch vor den Anschlägen in Paris, zur potenziellen Terrorgefahr in Brüssel gefragt worden. Damals hatte er schon zugegeben, dass die Stadt ein Problem hat. Zu viel Bürokratie.
Brüssel ist eine eher kleine Stadt, 1,2 Millionen Einwohner. Aber wir haben 6 Polizeibehörden. Zum Vergleich, die Stadt New York hat 11 Millionen Einwohner und eine Polizeibehörde.
11 Millionen people and there is just one New York Police Department.
Journalisten berichten, dass die Brüsseler Polizeibehörden eher schlecht zusammenarbeiten. Der belgische Politiker Oliver Pasch hat dem Sender N24 gesagt, dass die Behörden aber trotzdem viel geleistet hätten in letzter Zeit.
Das ist richtig, dass belgische Behörden, aber auch belgische Politiker in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, Fehler gemacht haben, auch bei der Integration von Menschen mit einem Migrationshintergrund, Stichwort Molenbeek. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass es in Belgien gerade in den letzten Monaten viele Erfolge auch in der Arbeit der Sicherheitsbehörden gegeben hat. Anschläge konnten auch verhindert werden, selbst wenn darüber nicht so in den Medien berichtet wird, ist das eine Tatsache.
Fest steht, Europa ist nicht sicher vor Anschlägen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat gestern Abend im ZDF gesagt, dass die einzelnen Länder enger zusammenarbeiten müssen.
Das Wichtigste zur Vorbeugung sind Informationen. Wir müssen die Informationen austauschen, die da sind. Und da haben wir in Europa, wenn Sie so wollen, getrennte Datentöpfe der Ausländerbehörden, der Visabehörden, der Polizeibehörden, der Nachrichtendienste. Und die müssen wir besser miteinander verknüpfen. Es kann nicht sein, dass Datensilos Vorbeugung verhindern. Das sage ich aber nicht erst seit heute, seit einigen Wochen. Und bittererweise habe ich gerade kurz vor diesem Anschlag eine entsprechende Initiative nach Brüssel geschickt. Das wird jetzt umso dringlicher.
In ganz Belgien gilt seit gestern die höchste Terrorwarnstufe. Der Flughafen in Brüssel bleibt erstmal geschlossen. Züge und Bahnen fahren wieder, aber jeder Passagier muss eine Tasche zeigen. Überhaupt stehen an jeder Ecke Soldaten und Polizisten. Heute Mittag gab es im Stadtzentrum eine gemeinsame Schweigeminute. Ein Brüsseler sagt, er will sich nicht vom Terror einschüchtern lassen.
Drinnen zu Hause zu bleiben ist sinnlos. Das ist genau das, was die Terroristen wollen. Wir sind Brüsseler. Alle sind hier. Wir stehen zusammen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auf zeit.de schreibt Plague: Die interessante Frage ist doch, wie diese Netzwerke entstehen konnten und über Jahre offenbar unbehelligt agieren konnten. Die Betroffenheitserklärungen sind leer und verlogen, wenn ihnen keine politischen Veränderungen folgen. Die Menschen sind tot und werden auch nicht durch Phrasen wieder lebendig. Ähnlich sieht es auch Twitter-Nutzerin Amanda. Sie fragt, wenn sie der Polizei bekannt waren, dann frage ich mich, warum sie nicht überwacht wurden. David Koch meint auf der D-Radio Wissen Facebook-Seite, das einzig Gute daran ist, dass nach sowas immer die Sicherheitsdienste oder Geheimdienste etwas besser zusammenarbeiten. Getreu dem Motto, erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wird er abgedeckt. Schon traurig. Nutzer Erasmus sieht das auf Zeit.de etwas anders. Wieso schon wieder versucht wird, den Schuldigen bei den Behörden zu finden? Die einzigen Schuldigen sind die Attentäter. Das hat mich bei den Übergriffen in Köln schon so gewurmt.
Was sonst noch wichtig war?
Flatrate-Sex in Bordellen soll bald verboten werden. Die Bundesregierung hat dazu heute ein Gesetz auf den Weg gebracht. Es soll Prostituierte besser schützen und ab Mitte 2017 schrittweise umgesetzt werden. Die aktuellen Regeln zur Prostitution gelten seit 2002. Seit damals ist der Beruf Prostituierte legal. Seitdem ist aber auch der Preisdruck auf Prostituierte gestiegen. Flatrate-Sex, Gangbang-Partys, das alles soll jetzt verboten werden. Claudia Zimmermann-Schwarz vom Gesundheitsministerium in NRW sagt, dass das Gesetz von 2002 nachgebessert werden musste.
Es hat die Prostitution aus der Sittenwidrigkeit herausgeholt, aber es hat keine flankierenden Regelungen gemacht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es jetzt Großbordelle gibt. Es ist so etwas wie entfesselter Kapitalismus und hier brauchen wir dringend Vorgaben.
Für Freier heißt es dann auch bald Kondompflicht. Außerdem brauchen Bordellbetreiber in Zukunft eine Erlaubnis und müssen sich häufiger kontrollieren lassen. So soll verhindert werden, dass vorbestrafte Menschenhändler Bordelle aufmachen. Umstritten ist die Regelung, dass sich auch Prostituierte regelmäßig bei den Behörden anmelden und sich medizinisch beraten lassen müssen. Gegner dieser Idee sagen, dass Prostituierte damit unter Druck geraten und dass Prostitution in die Illegalität abrutschen könnte. Gudrun Greb arbeitet bei einer Beratungsstelle in Hamburg und sie meint:
Die Frauen werden überhaupt kein Interesse haben und sie werden vor allen Dingen keinen Vorteil davon haben, dass sie sich anmelden. Es beschafft ihnen keine Wohnung, es beschafft ihnen keinen Zugang zu Krankenversicherung. Es beschafft ihnen keinen Zugang zu sozialer Teilhabe, zu einem Deutschkurs, zu nichts schafft es ihnen einen Zugang, außer dass sie sich outen müssen. Warum sollten die Frauen dieser Anforderung nachgehen? Maximal aus Angst vor Strafe.
Vor ein paar Wochen hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach ein Foto getwittert, das für viel Aufregung gesorgt hat. Zu sehen ist ein blondes, weißes Kind, umringt von Kindern mit dunkler Haut. Darüber steht Deutschland 2030. Steinbach wollte damit zeigen, das passiert, wenn wir zu viele Fremde nach Deutschland lassen. Das NDR-Medienmagazin ZAP hat jetzt herausgefunden, woher das Bild stammt. Aufgenommen hat es ein australisches Paar, als es vor 4 Jahren ein Kinderheim in Indien besucht hat. Das Bild zeigt ihren Sohn. ZAP hat die Eltern interviewt. Sie hatten das Foto vor ein paar Jahren im Internet hochgeladen mit dem Hinweis, wo es gemacht wurde.
Wir sind sehr verstört darüber, in welchen Zusammenhängen das Bild verwendet wird. Das Foto entstand in einem sehr schönen Moment voller Liebe und Freude. Das Bild für das Gegenteil zu verwenden, ist unerträglich.
Erika Steinbach hatte für ihren Tweet viel Kritik bekommen, gelöscht hat sie ihn aber nicht.
Was noch wichtig wird.
Morgen ist es genau 1 Jahr her, dass in den französischen Alpen die Germanwings-Maschine abgestürzt ist. Der Flug sollte von Barcelona nach Düsseldorf gehen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der 27-jährige Pilot das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht hat. Alle 150 Insassen kamen ums Leben. Morgen, am Jahrestag des Absturzes, wird es am Absturzort eine Gedenkfeier geben mit Angehörigen der Opfer. Heute gab es schon Gedenkveranstaltungen an den Flughäfen Barcelona und Düsseldorf.
Und sonst in der Welt?
In Myanmar soll die langjährige Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi Superministerin werden. Das heißt konkret, dass die 70-jährige Friedensnobelpreisträgerin nicht nur das Außenministerium, sondern auch einige andere Ressorts übernehmen soll. Das berichten örtliche Medien. Demnach soll Suu Kyi zusätzlich das Energieministerium, das Bildungsministerium und das Präsidialamt übernehmen. Die erste frei gewählte Regierung seit Jahrzehnten nimmt unter der Leitung von Suu Kyis Partei, Nationale Liga für Demokratie, in einer Woche ihre Arbeit auf. Weil sie Mutter von 2 Söhnen mit britischer Staatsbürgerschaft ist, durfte Suu Kyi nicht selbst Präsidentin werden. Das Parlament wählte stattdessen vor einer Woche Suu Kyis Vertrauten, Thin Cho, an die Staatsspitze. In Italien haben 2 große Mafia-Prozesse begonnen. Besonders interessant ist, wer auf der Anklagebank sitzt. Es sind keine Unbekannten. In einem Fall sitzt dort der frühere Bürgermeister von Rom, Gianni Alemanno. In dem anderen Fall ist es unter anderem der Fußballspieler Vincenzo Iaquinta, der vor 10 Jahren mit Italien Weltmeister wurde. Beide beteuern ihre Unschuld. Dem Ex-Bürgermeister von Rom wird vorgeworfen, von der Mafia Bestechungsgelder angenommen zu haben, in Höhe von 125.000 Euro. Bei dem anderen Prozess sind insgesamt 140 Menschen angeklagt, neben dem Fußballer auch Politiker, Journalisten und Unternehmer. Sie alle kommen aus Norditalien, sollen aber mit der Mafia-Gruppe 'Ndrangheta Geschäfte gemacht haben, die eigentlich aus Süditalien stammt. Es geht vor allem um Bauprojekte nach den großen Erdbeben in Norditalien 2012. In Ägypten kann ein öffentliches Bekenntnis gegen Folter schon eine Haftstrafe nach sich ziehen. Das hat ein 20-Jähriger zu spüren bekommen, der nach einer Demo vor 2 Jahren wegen der Aussage auf seinem T-Shirt festgenommen und inhaftiert wurde. Dort stand: Nation ohne Folter. Jetzt wurde Mahmoud Mohamed Hussein wieder freigelassen, nach 2 Jahren Gefängnis und weil er eine Kaution hinterlegt hatte. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte für seine Freiheit gekämpft. Er soll ohne Anklage hinter Gittern gewesen und dort gefoltert worden sein. Hussein war im Januar 2014 mit einem Freund in Kairo bei einem Protest gegen die Militärregierung dabei. An dem Tag wurden Dutzende Demonstranten bei Gewalt mit den Sicherheitskräften getötet.
Wissensnachrichten.
Stellt euch vor, ihr seid bei einem Vegetariertreffen. Erzählt ihr dann, wie lecker das Steak war, das ihr gestern gegessen habt? Wahrscheinlich eher nicht. Genauso ist es auch, wenn es um politische Dinge geht. Auch da sind die meisten Leute eher zurückhaltend, wenn sie merken, dass sie mit ihrer Meinung in der Minderheit sind. Das gilt sowohl offline als auch online. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten, du hast dir eine Studie dazu angeschaut.
Und zwar geht es dabei um die Frage, wie die sogenannte Schweigespirale im Netz funktioniert. Oder eben auch nicht. Das Konzept bzw. die Theorie der Schweigespirale, die kommt aus den 70er Jahren aus der Kommunikationswissenschaft. Und du hast das im Prinzip ja schon ganz gut erklärt. Also wir checken die ganze Zeit ab, ob die Umgebung, zum Beispiel unsere Freunde, mit uns einer Meinung sind oder nicht. Wenn du jetzt das Gefühl hast, nee, sind sie nicht, dann hältst du eher deine Klappe, weil du nicht ausgeschlossen werden willst. Bedeutet aber bei einer politischen Diskussion, dass vor allem die sprechen, die einer Meinung sind. Minderheiten schweigen also. Und das ist schlecht für den politischen Diskurs. Ob das im Netz jetzt auch so ist, das wird immer mal wieder überprüft. Und jetzt hat die US-Wissenschaftlerin Elizabeth Stoichev einen Test gemacht mit über 200 Leuten.
Und kann man denn dieses Konzept dieser Schweigespirale einfach so ins Netz übertragen?
Also da kommen nochmal neue Aspekte dazu. Zum Beispiel einmal Gesagtes verschwindet im Netz ja nicht. Und dann geht es im Netz nicht nur um den sozialen Druck, also finden dich deine Freunde dann komisch, sondern wer liest zum Beispiel noch mit? Stichwort NSA. Also einmal gepostetes könnte da noch ganz andere Konsequenzen haben. Und Stoichev war eben das auch wichtig in ihrer Studie. Sie hat in einer Online-Umfrage in den USA wissen wollen, was machen Leute, wenn man sie noch einmal daran erinnert, hey, ihr werdet überwacht. Also die Leute haben alle einen Facebook-Post gesehen, ein Bild mit einem US-Flugzeugträger und die Überschrift, die USA will neue Angriffe gegen den IS im Irak starten. Und dann wurden sie eben gefragt, würdet ihr das kommentieren, liken und so weiter. Vorher gab es bei einigen dann nochmal den Hinweis, wir behandeln die Infos hier vertraulich, aber du weißt, der Staat liest mit.
Und davon haben sie sich dann beeindrucken lassen oder nicht?
Das kam darauf an, wie abseitig die Meinung der Leute war. Also wenn die Menschen der Meinung waren, alle finden das gut, nur ich nicht, dann haben sie eher den Mund gehalten.
Also Schweigespirale check, trifft auch im Netz zu.
Genau. Interessant war dann noch, wie diejenigen geantwortet haben, die Überwachung im Netz aus Sicherheitsgründen befürworten und diejenigen, die Überwachung prinzipiell ablehnen. Also die Überwachungsbefürworter haben sich vor allem dann zurückgehalten, wenn sie das Gefühl hatten, sie sind mit ihrer Meinung in der Minderheit, ne? Also klassische Schweigespirale. Die Überwachungsgegner, die haben generell zurückhaltender geantwortet, egal ob ihre Meinung der Minderheit oder der Mehrheit entsprach. Und die Forscherin, die sagt dann auch dazu, was in der Offline-Welt schon schwierig wird, wird online nochmal schwieriger, weil da noch einmal die Überwachung als abschreckender Effekt dazukommt.
Auch einen Effekt, aber einen ganz anderen, hat das Kiffen. Da sagt jetzt eine Langzeitstudie der University of California, wer regelmäßig kifft, dem droht der soziale Abstieg.
Da wurden mehr als 1000 Neuseeländer von Geburt an bis zu ihrem 38. Lebensjahr beobachtet, also sehr lang. Herauskam, die Leute, die mindestens 4-mal pro Woche Cannabis konsumierten und das über mehrere Jahre hinweg, die endeten in einer niedrigeren sozialen Klasse als ihre Eltern. Heißt, weniger Geld als die Eltern, schlechtere Jobs, miesere Ausbildung. Die Autoren sagen, dass diese Sozialstudie keine Argumente für oder gegen die Legalisierung von Cannabis liefert. Sie sagen nur, dass Cannabis für den langen Langzeitgebrauch ungeeignet ist.
Okay, ist notiert. Jetzt kommen wir noch zu einem Sport, der nicht gerade bekannt ist für Coolness: Bogenschießen.
Das ändert sich aber gerade gewaltig. Mit Pfeil und Bogen loslegen, dafür gibt es ja auch gerade ein paar prominente Beispiele. Etwa Katniss Everdeen in Die Tribute von Panem oder Oliver Queen in Arrow. Offenbar motiviert das auch viele Deutsche, mal so einen Bogen in die Hand zu nehmen. Der Deutsche Schützenbund meldet einen starken Mitgliederzuwachs. Der Leiter für die Abteilung Bogensport hat jetzt gesagt, dass einige Vereine schon einen Aufnahmestopp verhängen mussten, weil sie den Antrag nicht bewältigen können.
Also neuer Trendsport, Bogenschießen. Danke, Tina.
Wetter.
Fast überall hängen dichte Wolken am Himmel. Hier und da regnet es auch. In der Nacht lässt der Regen dann nach, aber es wird kalt, zwischen plus 4 und minus 4 Grad. Der Tag morgen beginnt freundlich. Im Laufe des Tages ziehen von Nordwesten neue Wolken rein, dazu maximal 7 bis 12 Grad und so bleibt es dann auch bis Ostern. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.